Willkommen zu dieser 216. Ausgabe von Europe Calling. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere heutigen Gäste, die ihr schon seht und die ich gleich noch genau vorstelle. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf das heute Abend moderieren. Dieses Webinar ist heute auch Teil unserer Power to the People-Reihe, wo wir mit ganz vielen Verbündeten aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft seit 2 Jahren die Frage stellen, wie wir die Stimme der Bürgerinnen der europäischen Demokratie stärken können. Unter anderem machen wir ja gerade so eine europäische Bürgerinnenversammlung, habt ihr ja auch schon von gehört. Darüber soll es heute aber nicht gehen, sondern über das Thema der Rolle der Zivilgesellschaft in der Demokratie. Und die Kampagne, über die wir ja heute reden, die da gerade läuft gegen die europäische Zivilgesellschaft, läuft diesem Ziel der stärkeren Bürgerinnenbeteiligung natürlich diametral entgegen. Und deswegen sind wir heute hier, deswegen sind wir hier bei Power to the People. Und wie und warum, was da gerade abgeht, das wollen wir heute erfahren. Bevor wir aber einsteigen, ein paar kurze Hausmitteilungen. Wir sprechen heute vor allem Deutsch. Damit alle alles verstehen, haben wir heute wieder zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Die Dolmetschfunktion findet ihr unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste. And now in English, because it's actually more important for you. So, welcome to this 216th Europe Calling Webinar. Today we will speak mainly German. If you need English translation, please check out the little globe in the control panel and choose English. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und ganz wichtig, die Fragen der anderen bewerten. Wir sind nämlich heute über 2000 Menschen, 2200 Anmeldungen haben wir jetzt. Können wir natürlich unmöglich alle Fragen beantworten. Deswegen brauchen wir eure Hilfe dabei, die nach oben und entsprechend auch nach unten zu bewerten. Jetzt wichtig, wenn ihr das macht, schreibt euren Namen dazu. Ist einfach viel schöner, als wenn ich mir einen ausdenken muss. Und den Link zu den Fragen, der kommt auch gleich in den Chat. Und wir haben heute im Hintergrund auch zusätzlich Hilfe. Steffen Konrad von IFAI wertet mit seinem neuen AI-Tool eure Fragen aus. Das machen wir heute mal. Das haben wir schon mal ausprobiert vor einem Jahr, weil ganz oft die Fragen, die als letztes gestellt werden, dann ein bisschen untergehen. Und da wollen wir ein bisschen dagegen arbeiten und vielleicht kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen. Bin schon sehr gespannt. Danke, Steffen, für deine Unterstützung. Und wie immer, und so komme ich auch zum Ende, wird Europe Calling aufgezeichnet und danach online auf YouTube und als Podcast gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. So, das war's mit den Hausmitteilungen. Es geht schon los. Ich darf als erstes begrüßen Patricia Heidecker. Sie ist stellvertretende Generalsekretärin des European Environmental Bureau, EEB, dem europäischen Dachverband von über 185 Umwelt- und Klima-NGOs. Und sie wurde mir empfohlen mit, wenn ihr zu dem Thema jemanden fragen wollt, der das ganze Feld überblickt, dann fragt Patricia. Also, Patricia, die Erwartungen sind hoch. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und du hast das Wort.
Wow, vielen Dank, Maximilian, und für die Einladung. Und wow, was für ein Publikum, 1000 Leute, das ist super. Ich freue mich, dass sich so viele für das Thema interessieren. Also es geht ja heute um den Angriff auf NGO-Finanzierung, den wir gerade erleben. Im Fokus stehen die Umweltorganisationen, aber die nächsten stehen bereits sozusagen in der Warteschlange. Ich wollte jetzt einfach anfangen, ein bisschen zu erzählen, was ist hier gerade los, was ist der Kontext, um was geht es eigentlich beim Live-Programm und was steckt dahinter. Also die Tatsache, dass es immer wieder Politiker bestimmter Couleur gibt, die Finanzierung von NGOs in Frage stellen, das ist ja keine neue Geschichte. Wer unbequeme Meinungen vertritt, der erlebt es dann auch regelmäßig, dass man das gerade bei der Frage der Finanzierung dann auch zu spüren bekommt. Und in Europa gibt es immer wieder Versuche, kritische NGOs durch Einstreichung von Geldern entweder zum Schweigen zu bringen oder zumindest etwas kleiner zu machen oder kleiner zu halten. Was jetzt wichtig ist, ist natürlich der aktuelle Kontext. Der sogenannte Skandal um EU-Gelder für Umweltorganisationen, der passiert ja jetzt nicht in politischer Isolation oder in Isolation zum aktuellen politischen Kontext. Steht natürlich im Zusammenhang mit dem Rollback, den wir erleben, gegen progressive Umwelt- und Klimapolitik, aber auch gegen andere progressive Politik, ob es um soziale Gerechtigkeit geht oder Migrationspolitik. Im Vordergrund steht im Moment Wettbewerbsfähigkeit um jeden Preis. Ja, die Interessen sind billige Energie, billige Rohstoffe. Es geht um Sicherheit, Vereinfachung, Deregulierung. Das sind die Schlagwörter. Wir befinden uns ja auch in einem Zeitalter der politischen, weil der Polarisierung in der Umweltpolitik auch gerne mal zum Sündenbock gemacht wird. Und wir haben ein politisches Klima der Desinformation. In den letzten Wochen wurde viel über die Tech-Pro-Oligarchie gesprochen. Und es geht natürlich auch um rechte Verschwörungstheorien. Und in ganz Europa erleben wir ja gerade, dass der Zivilgesellschaft das Leben schwer gemacht wird. Es gibt drakonische Strafen für Aktivistinnen. Es gibt ganz repressive neue Gesetze. In der Slowakei zum Beispiel, in Ungarn kennen wir das jetzt schon länger. Aber auch massive Gelderkürzungen vor allem von, sag mal, rechtslastigen Regierungen. Wir haben das jetzt erlebt in Schweden. In den Niederlanden, zwei Länder, die jetzt über viele Jahre, Jahrzehnte sehr großzügig ihre eigene Zivilgesellschaft und die globale Zivilgesellschaft finanziert haben. Und von den USA möchte ich jetzt mal gar nicht sprechen. Also dieser Kontext ist sehr wichtig. Was ist jetzt das Live-Programm? Also das ist ein Programm, aus dem zivilgesellschaftliche Organisationen Zuschüsse von der Europäischen Kommission beantragen können. Sogenannte Betriebskostenzuschüsse oder Operating Grants, wie das auf Englisch heißt. Und für die Umwelt-NGOs kommen diese Zuschüsse eben aus dem Live-Programm. Für andere kommen die aus anderen Programmen. Das Live-Programm ist natürlich viel größer als diese Betriebskostenzuschüsse. Das ist das wichtigste Finanzierungsprogramm für Klima und Umwelt in Europa. Der aktuelle Finanzierungsrahmen, also 2021 bis 2027, hat 5,4 Milliarden Euro drin. Das meiste Geld davon geht direkt in Arbeit und Projekte vor Ort. Jeder, der schon mal im Naturschutzgebiet war, hat da vielleicht schon mal so eine Infotafel gesehen, wo erklärt wird, warum dieses Moor besonders wertvoll ist. Also jeder hat da schon mal so ein Live-Logo gesehen. Von diesen Geldern profitieren also vor allem Gemeinden und Landkreise, Schutzgebiete, auch Firmen. Forschungseinrichtungen, lokale Vereine und so weiter. Und aus diesem Topf gibt es jetzt 15,6 Millionen Euro, die eben für diese Betriebskostenzuschüsse für ungefähr 35 Netzwerke von europäischen Umweltorganisationen zur Verfügung stehen. Also Organisationen so wie meine Organisation, der EIB, der eben europäische Umweltpolitik beeinflussen möchte im Sinne unserer Mitglieder, also viele Millionen Bürgerinnen und Bürger, die Mitglieder in Umweltorganisationen sind und eben viele hundert Organisationen in allen europäischen Ländern. Die Idee hinter diesen Zuschüssen, die es im Übrigen nicht nur für Umweltorganisationen gibt, sondern eben auch für Netzwerke der Jugendbewegung, Menschenrechtsorganisationen, Entwicklung, Demokratienetzwerke und so weiter. Die Idee ist ganz einfach. Organisationen, die Bürgerinteressen vertreten, die sollen eben Zugang zum politischen Entscheidungsprozess haben. Und dazu braucht es eben Mittel. Und es geht auch darum, dass ein Gegengewicht geschaffen wird zu den Lobby-Schwergewichten oder den Schwergewichten der Interessensvertretung. Ein Beispiel sind natürlich die Unternehmensverbände. Im letzten Jahr haben die 50 größten Unternehmen, nur die 50 größten Unternehmen, nicht die Verbände, über 200 Millionen Euro für Lobby ausgegeben auf europäischer Ebene. Der Verband der Chemieindustrie zum Beispiel hat alleine 44 Millionen Euro ausgegeben mit 160 Mitarbeitern. Das ist nur ein Verband. Dass es ein Gegengewicht dazu braucht und dass NGOs finanzielle Unterstützung für ihre Arbeit, vor allem auch für die politische Arbeit im europäischen Entscheidungsprozess brauchen. Das haben seit den 90er Jahren die Kommission, das Parlament, der Rat unabhängig voneinander immer wieder bestätigt. So, und was ist da jetzt los? Ab November, zumindest für uns sichtbar, ab November hat sich eine sehr hitzige Debatte entspannt im Haushaltskontrollausschuss im Europaparlament. Da gibt es einige Abgeordnete, vor allem aus der deutschen CDU-CSU-Fraktion, die da einen Prozess zur Haushaltsentlastung nutzen, um aus unserer Sichtweise einen Skandal zu fabrizieren, wo es keinen gibt. Sie behaupten, es gäbe geheime Verträge zwischen uns, den Umweltorganisationen und der Kommission, damit wir das Europaparlament im Sinne der Kommission lobbyieren. Schon seit Beginn dieser Eskalation wurde ganz gezielt auch mit Desinformationen gearbeitet. Eine der ersten Behauptungen war zum Beispiel, wir seien nicht im Transparenzregister des Europaparlaments und würden also quasi uns unlauter Zugang verschaffen zum Parlament, was natürlich skurril ist, weil die NGOs die ersten waren, die dieses Register akzeptiert haben, lange bevor es vorgeschrieben war. Im Januar ist die Debatte jetzt weiter eskaliert. Es gab diese Debatte im Plenum. Da sind dann einige noch weitergegangen in der Argumentation, behaupten, die Kommission hätte die NGOs quasi gekauft, um den Green Deal durchs Europaparlament zu pushen. Eine Person hat behauptet, Franz Timmermans selbst habe sozusagen diesen Plan ausgeheckt. Und wieder gab es Falschinformationen. Eine Abgeordnete hat von 2 Milliarden Euro gesprochen, die dafür ausgegeben worden seien. Und es wurde eben der Anschein erweckt, dass die Europäische Kommission Transparenzprobleme hat, ja also eigentlich fast eigentlich korrupt ist, weil sie eben Umweltorganisationen kauft. Und diese Verschwörungstheorie und auch falsche Infos haben sich dann relativ rasch über die Medien verbreitet. Es gab dann schnell über 100 Artikel, die diese und ähnliche Informationen repliziert haben. Also geht es jetzt hier um Transparenz oder um was geht es hier eigentlich? Diejenigen, die dieses falsche Narrativ der gekauften NGOs in die Welt stellen, sprechen davon, dass es um Transparenz geht oder um Gewaltenteilung. Und dazu muss man sagen, dass gerade für die NGOs die Transparenz Vorschriften bereits sehr streng sind. Ja, es gibt strengere Transparenz Richtlinien für uns als für andere Interessensgruppen. Darüber sprechen wir vielleicht nachher noch. Hinter diesen Zuschüssen steht eine Verordnung, also da steht ein Gesetz. Ja, es gibt eine öffentliche Ausschreibung, es gibt Wettbewerb, es gibt externe Evaluatoren. Es gibt keine politische Einflussnahme auf unser Arbeitsprogramm. Es gibt auch keine Aushandlung oder Verhandlung unseres Zuschussvertrages mit der Kommission oder sonst irgendjemandem. Die Beträge, die jede Organisation erhält, die werden veröffentlicht. Unsere Arbeitsprogramme sind öffentlich, unsere Jahresberichte sind öffentlich, unsere Geldgeber sind öffentlich. Und auch beim Gewaltenteilung sehe ich kein Problem. Wir bekommen diese Zuschüsse, ja, um uns einzubringen in den Entscheidungsprozess, aber wir nutzen diese Gelder ja, um mit allen Institutionen im Gespräch zu sein. Also mit der Exekutive, mit der Legislative, auch mit der Judikative, ja, mit anderen Institutionen. Und die Abgeordneten, die unsere Briefe erhalten und zu unseren Treffen eingeladen werden, die behalten nach wie vor ihr unabhängiges Mandat und können mit der Information, die sie von NGOs bekommen, tun und lassen, was sie möchten. Kurz und gut, aus unserer Sichtweise geht es diesen Abgeordneten nicht um Transparenz. Es geht ihnen letztlich auch nicht um die Zuschüsse für NGOs. Es geht ihnen um die Frage, welche Rolle wir im demokratischen Entscheidungsprozess spielen dürfen. Und ich als allerletztes möchte ich in die Debatte einbringen ein Zitat aus dem Berichtsentwurf im Haushaltskontrollausschuss der Berichterstatterin, wo sie schreibt oder fordert, mal frei übersetzt, der Ruf des Parlaments als einzig direkt gewählte Institution muss vor unlauterem Einfluss beschützt werden. NGOs und Netzwerke mit einer klar aktivistischen Agenda, die den Entscheidungsprozess zu beeinflussen versuchen, indem sie Änderungsvorschläge oder Papiere schicken, beschädigen die Arbeit des Hauses. Das Parlament, muss einen klaren Unterschied machen zwischen professionellen Netzwerken, Aktivisten und Freiwilligen. Das Europaparlament sollte NGOs, die Entscheidungen auf unlautere Weise manipulieren, sanktionieren. Also so viel zum Thema Transparenz. Es ist, wenn ich das lese, ja, klingt es für mich sehr nach typisch autokratischen Systemen, ja, die glauben, dass es keinerlei Strukturen der Vermittlung braucht zwischen Bürgern und einmal gewählten Entscheidungsträgern. Und dass kritische Stimmen eben nicht das Herz der Demokratie sind, sondern einfach nur lästig. Abgeordneten unsere Position mitzuteilen, wird hier nicht als Normalität im demokratischen System beschrieben, sondern eben als falsch. Und die Absicht ist, dass es quasi nur noch Freiwillige mit Abgeordneten sprechen dürfen, also die Bürger, die Zeit haben, nach ihrer Arbeit als Lehrer, Krankenschwester, Landwirt und so weiter, sich mit Abgeordneten zu treffen oder mit Experten in der Kommission zu diskutieren. In den letzten Wochen ist es uns gelungen, durch ja, Arbeit mit Medien, aber natürlich auch dank der kritischen Abgeordneten, bisschen anderes Licht in die Sache zu bringen und das Narrativ wieder ein bisschen zurückzudrehen. Aber trotz allem denke ich, dass wir hier einen großen Risiko entgegenblicken. Das ist nur der Anfang einer Debatte, mit der wir uns die nächsten 5 Jahre auseinandersetzen müssen. Es gibt auch den Versuch eines NGO-Gesetzes, einen Vorstoß, dass es ein NGO-Gesetz geben soll, wo auch mit Worten, nicht nur mit Transparenz, sondern sogar mit Problemen wie Geldwäsche hantiert wurde, um NGOs auch auf europäischer Ebene strikter zu regeln. All das haben wir schon gesehen in anderen europäischen Ländern, die sehr erfolgreich ihre Zivilgesellschaft kaltgestellt haben. Also ich glaube, es ist Zeit, ja, wirklich wach zu werden und sich für eine kritische Zivilgesellschaft und für eine starke kritische Zivilgesellschaft einzusetzen.
Vielen Dank. Entschuldigung. Vielen Dank, liebe Patricia. Das war ein sehr starker Auftakt. Genau, wach werden, das versuchen wir heute und damit machen wir auch weiter. Und deswegen übergebe ich jetzt an Dr. Raphael Weiland, das Leiter des EU-Büros des Naturschutzbundes Deutschland, dem NABU. Und wer aus Deutschland kommt, weiß, NABU ist eine der ältesten deutschen Umwelt-NGOs, wenn man sie denn so nennen mag, gegründet zu einer Zeit, wo es dieses Wort NGOs noch nicht gab, beziehungsweise die Abkürzung hat 900.000 Mitglieder. Bürgerinnen und Bürger, genau, und vertritt deren Interessen und den Interessen der Natur. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Raphael heute dabei ist und uns vielleicht aus der Sicht des NABU erzählen kann, was das genau bedeutet, was da jetzt gerade passiert, was für die Arbeit des NABU bedeutet und wie ihre Sicht der Dinge darauf ist. Lieber Raphael, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Maximilian, und hallo auch in die große Runde. Auch ich freue mich, dass das Interesse recht groß ist, einfach weil es ein wichtiges Thema ist. Ganz kurz, ja, auch wir spüren natürlich, dass da was im Gange ist, nicht nur ich selbst, weil ich auch in Brüssel sitze, sondern auch als nationale NGO. Nationale NGO hat den Unterschied, den Vorteil kann man diesbezüglich sagen, dass wir zum einen gar nicht auf diese Live-Operation Grants zurückgreifen dürfen, weil wir eben nicht EU-weit, sondern nur national registriert sind. Aber wir haben den Vorteil, dass wir unsere Finanzen quasi durch Spenden ja auf dem, ich sag mal, Supermarktparkplatz, wo wir die Bürgerinnen direkt ansprechen können, generieren. Insofern da natürlich nicht direkt jetzt betroffen sind von diesen Angriffen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch wir spüren, dass da was im Gange ist. Und zwar nicht nur über die Medienberichte, was hier auf EU-Ebene abgeht, sondern auch tatsächlich direkt von der Diskussion in Deutschland. Und hier auf Deutschland möchte ich jetzt ganz kurz diesen Blick lenken für Sie und euch und habe drei, vier Beispiele konkret mitgebracht. Da teile ich einmal ganz kurz meine Präsentation. So. Genau. Und zwar, viele von euch haben es ja die letzten Jahre und Wochen schon gesehen, so auch in Deutschland ist was im Gange. Und zwar fing das schon seit längerem an. Ich hatte hier ganz links das Beispiel, wo es um die Gemeinnützigkeit geht, von ATTAC ist hier als eine NGO aufgeführt, aber dann kam Campact, stand im Verruf und da wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt. Und auch bei den großen Umwelt-NGOs, BUND und NABU, gab es die D Diskussion immer wieder. Bundesverband NABU, BUND und ähnliche sind derzeit natürlich gemeinnützig oder sind gemeinnützig, aber da wurde das immer wieder probiert und ich habe mitgekriegt, dass wir tatsächlich unsere Satzungen überprüfen mussten, unsere Tätigkeiten immer wieder in Frage stellen müssen, um hier eben nicht unter dieser Krux des oder unter diesem Schwert des drohenden Einschlags bei der Gemeinnützigkeit zu stehen. Zweites Beispiel in der Mitte ist schon vom letzten Bundestagswahlkampf. Auch da schon Friedrich Merz, der tatsächlich bei einer Wahlkampfveranstaltung im Schwäbischen konkret gegen den NABU wetterte und sagte, auch diese NGOs sind nicht, also braucht es die NGOs wirklich? Das Zitat wurde von Söder kürzlich fortgeführt mit, die NGOs seien doch weniger wichtig als die Demokratie. Herr Kubicki von der FDP blies ins ähnliche Horn. Und jetzt die Krönung aufgesetzt wurde hier ganz rechts von dem, was viele, die auf den sozialen Medien unterwegs sind, auch kennen. Am Samstag waren ja erfreulicherweise große Brandmauer-Demos in München. Und was hat die Bild-Zeitung und dann schließt sich dem auch das Team Merz an, nichts Besseres zu tun, als zu fragen, wer steht hinter diesen Demos? Sind die von Steuergeldern finanziert? Und auch da liegt ja diese Konnotation drinne, dass die NGOs, die da genannt wurden, Omas gegen Rechts, München ist bunt und sowas, dass die mit Steuergeldern aufgepäppelt wurden, um für irgendwas etwas einzustehen, was der was einer gewissen Politik nicht gefällt, weil es eben unbequem ist. So, und genau das sehen wir, das spüren wir als NABU, als nationale NGO. Und ich frage mich immer, warum? Warum die EU-Kommission hatte, das hatte Patricia hat ja schön dargestellt, wie die Reihenfolge war, schon im November das ganze Vorgehen damit begründet. Und auch das Europäische Parlament, die Abgeordneten, die das Vorantreiben von CDU, CSU und Rechtsaußen, begründen das damit, dass die EU, die Reputation der EU gefährdet ist. So. Und dann frage ich mich, Leute, was soll das Ganze? Denn die Reputation der EU, wir Umweltverbände sind tatsächlich die, die die Reputation der EU hochhalten, so schwierig das ist. Hier auf der Folie, ganz links einfach einmal ein Beispiel, hatte ich 2020 organisiert, ein Online-Talk, da war die Pandemie zur EU-Biodiversitätsstrategie. Gemeinsam mit der EU-Kommission, Generaldirektion Umwelt, hatten wir da diese Strategie vorgestellt. Das heißt, wir haben gemeinsam mit der Kommission für EU-Inhalte geworben. Dann natürlich sind wir im Transparenzregister das mittlere Bild und da sieht man auch, da ist eine unten, die ist wahrscheinlich klein, aber Sie und ihr könnt einfach ins Register schauen. Da ist unter anderem eine Liste mit Treffen mit Kommissionsbeamten abrufbar und dann eben auch eine Liste mit den Konsultationen, an denen wir teilnehmen. Und auch diese Konsultationen sind ein Beispiel, wo wir praktisch uns aktiv an EU-Prozessen beteiligen, so die EU-Demokratie stärken und fördern, weil die EU-Kommission will, dass man sich beteiligt, um gute Gesetze zu machen. Und genau das machen wir. Jeder, der das mal kennt, so bei EU Have Your Say heißt die Plattform, der weiß, dass es eigentlich vergnügungssteuerpflichtig ist, weil diese Konsultationen relativ trocken sind und aufwendig. Aber hier sieht man European Climate Pact und so weiter und so fort. Ich hatte gerade letzten Freitag an dem gemeinsamen Format, an der Konsultation zum gemeinsamen Format für die National Restoration Plans teilgenommen, noch abends. Und so, das heißt, da fördern wir die Demokratie und sind da transparent und von wegen, weil das auch dann schon bei Europtable mal kürzlich mitschwang, wir hätten in unserer Macht zugenommen durch unser Lobbying. Wenn man sich diese Liste der Kommissionstreffen anschaut, dann wird man da feststellen, dass wir weder Frau von der Leyen noch ihr Kabinett in den letzten 10 Jahren getroffen haben, keine der EU-NGOs übrigens, auch der EEB, unser Dachverband EEB und ähnliche, anders als wenn man sich anschaut, dass da natürlich BDI und alle großen Industrieunternehmen regelmäßig bei ihr oder auch der Bauernverband COPA und DBV bei ihr auf der Matte stehen so. Und insofern auch da, wir fördern die EU mühsam, aber werben für die Prozesse. Und das Letzte ist hier, die rechte Grafik ist unsere Europawahlkampagne. Manche kennen vielleicht diesen Ottfried, den Otter haben wir ihn genannt, KI generiert, der dafür ganz parteiübergreifend aufgerufen hat, liebe Leute, geht wählen, die Europawahl ist wichtig. Und selbst dann sind, Sie wissen es, die Zahlen zur Wahlbeteiligung immer noch verbesserungsfähig. Aber wir als Verbände tragen unseren Teil dazu bei, dass die Reputation der EU, die EU, das Funktionieren dieses demokratischen Gefüges der verschiedenen Institutionen gefördert wird und nicht geschwächt wird so. Und insofern, ich kann das Teilen hier beenden. Das waren mal die Beispiele. Verstehen wir tatsächlich nicht, wie die verschiedenen Abgeordneten da auf diese Idee kommen können, wir seien eine Gefahr. Und der letzte Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dazu brauchen wir auch unsere Dachverbände. Also Dachverbände meine ich jetzt mit Netzwerke, EEB, BirdLife, CanEurope. Wir selbst als NABU sind natürlich schwerpunktmäßig in Deutschland aktiv, aber wir brauchen natürlich, wir wollen die EU als Union, als Ebene fördern. Wir sehen, dass das eine wichtige Rechtsetzungsebene ist und das schaffen wir nicht alleine so. Diese Verbände sind, und da beteiligen wir uns dran, ja auch innerdemokratisch gefestigt so. Patricia weiß, ich bin regelmäßig gerne bei den General Assemblies, das sind praktisch die Mitgliederversammlungen, wo über die Satzung abgestimmt wird und ähnliches. Das ist alles demokratisch und transparent. Und genau deswegen brauchen wir nicht nur nationale Verbände, sondern auch unsere Dachverbände und werden uns sehr dahinter stellen, dass diese Angriffe hier beendet werden. Haben selbst als NABU auch an Ursula von der Leyen letzte Woche geschrieben und an Sie appelliert, dass dieses Gehabe, das sie praktisch losgetreten hat mit der Überprüfung der Verträge, auch von ihr wieder beendet wird und dass dann auch im neuen EU-Langfristhaushalt eine starke Zivilgesellschaftsförderung ermöglicht wird.
Lieber Raphael, vielen Dank für diesen Blick nochmal. Auch schon ein paar Fragen. Und bevor ich an Nina übergebe, wollte ich noch eine Rückfrage stellen an sowohl an euch beide eigentlich, also an Patricia und an dich, weil wir jetzt ein paar Fragen so bekommen haben, mal konkret zu werden. Wo denn quasi dieses anscheinend, was ja irgendwie böse sein soll, angeblich dieses Lobbying, das ihr da betreibt und für das ihr das Geld verwendet, wo hat das denn konkret positive Effekte gehabt? Also was ist das quasi, worum geht es denn hier eigentlich? Mal so als Beispiel. Also du hast es ein bisschen angesprochen, Raphael, deswegen will ich Patricia noch mit reinnehmen. Also was sind denn in eurer quasi aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, so die Erfolge in der Umwelt- und in Klimapolitik, die jetzt da gerade unter Beschuss stehen?
Welche Erfolge? Also welche nicht, würde ich sagen. Also natürlich hat es in der letzten Legislaturperiode wurden natürlich sehr viele neue Umweltgesetze, Klimagesetze verabschiedet oder bestehende Gesetze verbessert, verstärkt. Ja, es gab wahrscheinlich nie so eine produktive Phase einer europäischen Legislatur, wenn es um Umwelt- und Klimaschutz angeht. Aber es ist ja leider auch höchste Zeit dafür. Und ja, und diese Phase trifft jetzt eben auf so einen Backlash. Ja, es ist zu viel, es muss zurückgedreht werden, es ist nicht mehr machbar. Also dieses Narrativ, man ist zu weit gegangen. Also wir sind natürlich noch viel zu weit davon entfernt, das Richtige zu tun, aber dieses Narrativ ist jetzt eben ganz stark. Also deswegen habe ich ja auch gesagt, man kann jetzt diese, sagen wir mal, Detailfrage, also für manche ist es vielleicht eine Detailfrage, für uns ist es natürlich eine existenzielle Frage der NGO-Finanzierung, muss man eben in diesem weiteren politischen Kontext sehen, in dem es eben jetzt wieder um Deregulierung geht, um Vereinfachung der Gesetze. Ja, das wird ja auch hergenommen, um Gesetze wieder abzuschwächen, ja, die hart erkämpft worden sind in der letzten Legislatur. Also ich denke, man muss es in diesem Zusammenhang sehen. Und gepaart ist es natürlich schon auch mit, denke ich mal, einer politischen Einstellung, in der Zivilgesellschaft, so anstrengend sie manchmal sein mag, ja, also ich versuche mich dann auch mal reinzuversetzen in die Rolle eines Abgeordneten, ja, also wir sind manchmal laut, wir schreiben manchmal viele Briefe und so weiter und so fort. Das muss man aushalten als Politiker, aber ich denke, es gibt da durchaus politische Kräfte, die das eben als ja, störend empfinden und eben nicht als, ja, wie ich vorher gesagt habe, als Herzstück einer Demokratie, ja, kritische Stimmen zu fordern. Und die sind natürlich jetzt gerade im Aufwind.
Danke dir. Raphael, willst du dazu noch was ergänzen?
Nur weil konkret gefragt wurde, ein Satz, und zwar, wir hatten letztes Jahr oder die letzten Jahre unter anderem sehr stark für das sogenannte Nature Restoration Law, also die Wiederherstellungsverordnung, mobilisiert und da eben also fachlich dran gearbeitet, aber auch dann medial dran gearbeitet, weil das eben so ein Gesetz war, was stark unter Geschuss von rechtsaußen geraten ist. Auch Manfred Weber persönlich das einfach als Gesetz genommen hat, wo er dachte, er kann sich mal ein bisschen abgrenzen vom Green Deal. Und da zeigt es, ich meine, das war nur mühsam erkämpft, dass wir eh kein Kräftegleichgewicht haben. Andere Gesetze wie die Pestizidreduktion sind zurückgezogen worden, weil sie aufgrund des Widerstands gescheitert sind von der EVP, obwohl die für die Gesundheit ganz wichtig sind. So insofern, ja, wir haben auf jeden Fall nicht diesen was die Gegenseite uns immer anhängt. Wir hätten jetzt so einen linksgrünen, supergrünen Deal gehabt. So, der ist schon okay, aber ganz viel davon ist auch nicht durchgekommen und der Rest wurde mühsam dank auch der NGOs erkämpft.
Und wenn ich vielleicht noch sagen darf,
Ja.
Maximilian, weil du gesagt hast, ein bisschen konkreter. Also drei Themen, die sozusagen jetzt immer wieder aufgetaucht sind, also auch sozusagen gerade auch von den Abgeordneten sozusagen, die ja, sehr kritische bis feindliche Fragen stellen. Also jeder, der sich kritisch äußert zum Thema Handelspolitik, ja, läuft hier Gefahr. Ja, also in Frage stellen, ob Freihandelsabkommen gut sind für Umwelt und Menschheit. Ja, das ist definitiv auf der Abschlussliste. Kritisches sind da Fragen der europäischen Agrarpolitik, steht ganz oben auf der Liste von den sozusagen roten Flaggenthemen, ja. Oder auch NGOs, die es wagen, ja, den Klageweg zu beschreiten und vor die Gerichte zu gehen, um die Umsetzung europäischer Gerichte vor Gericht zu verlangen, die sind auch im Kreuzfeuer.
Super, ich glaube, das hat es noch mal sehr gute Einordnung. Vielen Dank. Und dann passt das jetzt perfekt zu Nina. Nina Katzemich ist Campaignerin zu den Themen Lobbyregulierung und Lobbyismus in der EU bei Lobby Control und ist auch schon seit Anfang im Europe Calling Vorstand. Das heißt, Nina sehe ich auch so öfter und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Und ich glaube, du hast auch ein paar Folien mitgebracht und wir sind gespannt, was du erzählst. Ihr beschäftigt euch ja nicht nur mit Lobbyismus im Umwelt- und Naturbereich, sondern insgesamt. Und deswegen wirst du den Bogen jetzt noch ein Stück größer ziehen. Wir freuen uns.
Richtig, genau, das mache ich sehr gerne. Und ehrlich gesagt, das ist mir jetzt furchtbar peinlich, merke ich gerade, dass ich meine Folien nicht geteilt kriege. Das Problem habe ich in letzter Zeit öfter und hätte vielleicht mal ein Update
Soll ich sie
runterladen
nicht
müssen.
teilen, Nina?
Bitte?
Soll ich sie nicht teilen?
Ja, wenn, also das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber ja, das würde mir natürlich jetzt total helfen.
Mache ich, alles gut.
Ich sag dir dann immer, wenn es weitergeht.
Genau, wie damals bei den Overhead-Projektor-Zeiten.
Ja, genau. Ja,
So, bitteschön.
genau. Moment, jetzt gucke ich noch einmal schnell. Super. Ich bin total froh, dass wir heute Abend alle miteinander reden, dass du das hier so angepackt hast, Max, dass wir über das Thema dringend sprechen müssen. Ich sehe das nämlich genauso. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns hier zusammentun und überlegen, wie wir das Thema weiter angehen. Ich bin nämlich, und das kam heute schon mal, es wird wahrscheinlich ein paar Wiederholungen im Lauf meines Vortrags geben, aber ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Ich denke tatsächlich auch, das ist der Anfang einer Kampagne und die kommt auch nach Deutschland und die wird größer. Das, was ihr hier auf der ersten Folie seht, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Der Artikel von der Bild-Zeitung, ganz aktuell vom letzten Wochenende. Und der ist jetzt nicht von der CDU, aber es sind eben nicht nur die Parteien, sondern auch konservative Medien, die daran sich beteiligen. Dann möchte ich euch gerne erstmal zeigen, dass Kampagnen gegen NGOs leider zum Instrumentenkasten der CDU gehören und sie da bereits eine Tradition hat. Diffamieren, kriminalisieren und schwächen, das gehört in dieses ABC. Es geht in der Regel um die Transparenz und um die Finanzierung von NGOs und es geht dabei, und das hat Patricia eigentlich auch schon sehr super dargestellt, es geht schlicht um die Schwächung des politischen Gegners. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, warum diese Argumente alle zu entkräften sind, aber auch darüber, dass sie trotzdem echt gefährlich sind und natürlich, was wir tun können. Also jetzt erstmal dazu, dass das jetzt wirklich kein neues Phänomen ist. Da könnten wir jetzt einmal auf Folie 2 gehen. 2017 hat der damalige EU-Abgeordnete Markus Pieper schon einmal einen Antrag im EU-Parlament eingebracht, mit dem es gezielt auf die Finanzierung von NGOs abgesehen hatte. Er und viele in der CDU hatten sich über die Erfolge von Nichtregierungsorganisationen bei den Debatten um die EU-Handelspolitik geärgert. Ihr erinnert euch alle, TTIP, Demos, Land auf, Land ab, das war richtig groß. Am Ende kam TTIP ja auch nicht, allerdings eher, weil Donald Trump kam. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt der ganzen Debatte. Die CDU ärgert sich, dass die Zivilgesellschaft in wichtigen Themen Erfolge erzielt und die Öffentlichkeit ins, ja, sagen wir mal, mindestens Nachdenken bringt, sei das beim Klima, bei der Handelspolitik. Die NGOs sind für sie ein politischer Gegner geworden. Mit dem Antrag wollte Pieper erreichen, dass NGOs kein Geld mehr bekommen, wenn sie sich gegen eine total schwammige rote Linie von strategischen Zielen der EU aussprechen. Also sei das jetzt in der Handelspolitik oder in der Sicherheitspolitik. Das war völlig unklar. Das wurde auf eine Linie gestellt mit demokratischen Grundwerten und gesagt, solche NGOs darf man nicht mehr finanzieren. Und ja, das wirkte tatsächlich wie ein Maulkorb und ging auch im EU-Parlament damals nicht durch. Und Pieper musste diesen Antrag zurückziehen. Da möchte ich an dieser Stelle mal kurz die Chance nutzen und auch wirklich nochmal Danke sagen zu den Parteien im EU-Parlament und natürlich auch im Bundestag, aber für mich, weil ich auf EU-Ebene arbeite, eben vor allem im EU-Parlament, die wieder auch wirklich immer zu uns halten. Das ist total wichtig und richtig, richtig gut. Also ohne SPD und Grüne, also vor allem, also möchte ich auch die Grünen ganz stark voranstellen, Linke, wäre dieser Antrag so wahrscheinlich nicht zurückgezogen worden. Und das ist wahnsinnig wichtig und hilfreich für uns. Dann können wir zur nächsten Folie gehen. Nämlich das Verbandsklagerecht, das hat ja, Raphael hat schon, ja, du hast die Gemeinnützigkeit erwähnt, nicht das Verbandsklagerecht, aber großes Thema 2017, nee, 19, Entschuldigung, war die Deutsche Umwelthilfe, die klagte immer wieder zu den Stickoxidwerten in der Luft in Städten und führte eigene Messungen durch und hat richtig genervt, also jedenfalls die Politikerin der CDU, die irgendwie lieber als die Konzerne für den Dieselskandal zur Verantwortung zu ziehen, der DUH das Verbandsklagerecht entziehen wollten. Ja, diese Debatte wurde dann auch letztlich erstmal, also ist erstmal wieder im Sande verlaufen, aber ihr werdet nachher noch hören, das ist nicht das Ende. 2022 gab es den großen Skandal im EU-Parlament, Katargate. Ihr habt vielleicht alle schon mal davon gehört. Mehrere Abgeordnete wurden in Brüssel verhaftet. Es war ein Riesenskandal, weil sie mit Koffern voller Bargeld, wahrscheinlich jedenfalls, bisher ist niemand wirklich verurteilt worden. Ja, weil sie mit Koffern voller Bargeld aus Katar, Marokko und noch einem dritten Land bestochen werden sollten, um ihnen bei ihren Image-Kampagnen im Parlament behilflich zu sein. Und denen diente als Vehikel ausgerechnet eine Fake-NGO, die ein Ex-Abgeordneter gegründet hatte. Und deren Betreiber hatten natürlich nicht das Interesse, die bestehenden Transparenzregeln im EU-Lobbyregister zu befolgen. Und was hat die CDU daraus gemacht? Also Lobbyregeln für Abgeordnete hat sie mit Mühe und Not, die sich gar nicht vermeiden, mit abgestimmt. Aber sie hat einen riesen Skandal daraus gemacht, dass eben NGOs völlig intransparent sind und Einflussnahme durch Dritte, der total ausgesetzt sind. Und versucht, das sozusagen umzumünzen in ein weiteres, in Gesetz gegen NGOs. Das hat sie bisher noch nicht geschafft. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass das wirklich eine Katastrophe ist. NGOs sind bereits jetzt transparenter als viele andere Organisationen im Lobbyregister. Irgendwer von Patricia und Raphael haben eben schon gesagt, dass sich gerade NGOs für dieses Register über Jahre eingesetzt haben. Und das ist auch so. Und NGOs müssen dort ihre größten Geldgeber angeben. Wirtschaftsverbände müssen das zum Beispiel nicht. Also die Transparenz ist gegeben. Wir haben da immer wieder dieses Narrativ, dass NGOs irgendwas nicht tun würden, was einfach praktisch falsch ist. Folie 5, also die nächste Folie, so. Wir sehen also, die CDU macht NGOs dafür verantwortlich, dass sich zum Teil auch Politik zum Schutz von Umwelt und Menschen durchsetzt. Fakt ist ja, dass es dafür eben in den letzten Jahren einfach politische Mehrheiten gab. Aber den Gegenwind und Widerspruch aus der Zivilgesellschaft empfindet sie als total unangemessen und Störung. Und ihr Fazit ist, dass sie das eben bekämpfen muss. Und es sind immer die gleichen Argumentationsstränge. NGOs sind weniger transparent. Hier werden alle Transparenzforderungen explizit an NGOs gestellt, die eigentlich für alle Organisationen gelten müssten, und oft auch schon gelten. Herkunft der Finanzierung, Verwendung der Gelder, Lobby-Meetings, ist alles transparent. Und das Witzige ist, also, naja, witzig ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, dass sogar so Probleme wie Geldwäsche, Drehtüre oder so, auf das Problemtableau von NGOs geschrieben werden, obwohl das jetzt, also, gerade zum Beispiel Drehtüre ist für die klassische NGO nun wirklich kein Thema, weil NGOs gar nicht das Geld dafür haben. So, das war das erste Argument. Das zweite ist, NGOs vertreten nicht die Interessen der Allgemeinheit, sondern werden von irgendwelchen Partikularinteressen unterwandert oder lobbyieren gegen Werte und Prinzipien von wem auch immer. Und das dritte Argument ist immer das Geld. NGOs dürfen nicht aus Steuermitteln finanziert werden, weil sie dann nicht mehr unabhängig sind oder weil sie von der Regierung gegen die Opposition oder andere wichtige Akteure eingesetzt werden können, so wie wir es gerade im EU-Parlament noch mal ganz stark hören. Alle drei Argumente sind falsch. Können wir auf die nächste Folie gehen? Ich kann auch gerne noch mal ganz kurz sagen, warum. NGOs organisieren und koordinieren gesellschaftliches Engagement und sie tragen es zu den politischen Akteuren. Das ist eine super wichtige Funktion in einer pluralistischen Demokratie. Und Patricia hat es eben gesagt, das finden Parteien mit leicht autoritärem Hang irgendwie unwichtig, aber zugleich sagen sie ja auch, dass die Lobbyarbeit von Konzernen total wichtig ist. Und natürlich ist es so, dass zu diesem Pluralismus dann aber auch alle gehören. Und natürlich ist es so, dass das gesellschaftliche Ungleichgewicht bei der Vertretung von diesen Interessen einfach enorm ist. Patricia hat es ja auch eben schon mal gesagt, Unternehmen haben viel mehr Ressourcen, sie haben die Hebel, ne, genau, sie können irgendwie mit Arbeitsplätzen drohen oder mit Abwanderung. Sie genießen privilegierte Zugänge sehr oft zur Politik. Die Zahl von 200 Millionen der 50 größten Unternehmen, die hat auch jemand von euch schon genannt. Und das kann man jetzt mal gegen die 15 Millionen im Live-Fonds, die an NGOs so gehen als Operational Grant, kann man das einfach mal abwägen und sich überlegen, warum es diese Gelder für NGOs gibt. Und das hier kürze ich jetzt ab, aber das habt ihr vorhin auch schon gesagt, dass es eben die EU deshalb auch explizit um Organisationen unterstützt. Genau aus diesem Grund. Und das war bisher immer vollkommen klar. Und mir ist ein absolutes Rätsel. Das würde ich mich auch später einfach mal nochmal die Meinung von euch allen anderen interessieren, warum die EU-Kommission an dieser Stelle auch wirklich eingeknickt ist und gesagt hat, ja, das ist irgendwie schlecht für den Ruf der EU. Aber das hat sie bisher nie so gesagt. Und plötzlich macht sie da eine neue Regel und sagt, die Organisationen dürfen keine aktive Lobbyarbeit mehr von den Geldern leisten. Das ist eine 180-Grad-Wendung für mich, ohne dass es einen konkreten Grund gibt. Und das habe ich bisher nicht verstanden, warum die EU-Kommission das weiterhin so durchzieht und nicht zurücknimmt. Das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein Aspekt zum Diskutieren. Ja, nochmal. Vielleicht gesagt, warum ich vorhin am Anfang gesagt habe, dass ich mir Sorgen mache. Da können wir gleich zum nächsten Bild gehen. Genau. Die Einschläge werden stärker. Friedrich Merz, den hatte Raphael auch schon erwähnt. Das eine Zitat, dass die irgendwie antidemokratisch wären. Und hier auch noch mal ganz explizit bei einer Wahlkampfveranstaltung, dass Unternehmen ja eigentlich Entschuldigung, dass Umweltverbände eigentlich Wirtschaftsunternehmen wären und nur versuchen, irgendwie alles zu verhindern und zurückzudrängen. Also ein sehr problematisches Bild von NGOs. Also sagen wir es mal so, von Herrn Merz kriegen wir da sicherlich keine Rückendeckung. Dann ist es auch so, dass im CDU-Wahlprogramm steht, dass das Verbandsklagerecht bei Infrastrukturmaßnahmen abgeschafft werden soll. Das ist auch so ein Ding, wo ich sehe, okay, das geht weiter. Auf EU-Ebene fordert die EPP weiter ein NGO-Gesetz. Das hat sie sich in ihr Arbeitsprogramm geschrieben. Wir haben den Aufstieg oder so, ne, auf EU-Ebene und in vielen Ländern, also enorme Machtzuwachs der rechten Parteien, die natürlich das genauso sehen und noch schlimmer als die CDU. Ja, und ich habe den Eindruck, dass die CDU auch, und da könnten wir noch zur letzten Folie gehen, von Autokraten wie Orbán und Populisten wie Trump lernt. In den USA ist da auch jede Menge los. Und es gibt eben auch ein Gesetz inzwischen, dass NGOs ihre Gemeinnützigkeit, ihre Steuerbefreiung nehmen kann, wenn sie irgendwie so einen konkret, also Entschuldigung, einen total inkonkreten Verdacht erfüllen. Das hat wirklich was von Orban. Und ja, ich habe den Eindruck, dass sich da so eine, ja, es ist so eine Kampagne verbreitet, dass die CDU und natürlich die rechten Parteien wirklich lernen, wie man das macht. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, wie sie auf die Idee kamen, in Brüssel so ganz explizit auf die Grants für NGOs zu fragen, auf keine anderen. Ob das Missverständnis vorsätzlich war, ob da irgendwie mehr dahinter ist, ob sie sich das irgendwo ganz explizit haben sagen lassen, dass man das so machen kann. Ja, also ihr seht, ich habe noch ganz schön viele offene Fragen. Ich würde damit abschließen, dass ich so mir ein paar Gedanken schon mal gemacht habe, was man tun kann. Und das möchte ich natürlich mit allen, auch gerade mit den Gästen, weiterspinnen.
Nina, aber
Ja.
lass uns das am Ende von der
Ja, sehr
Diskussion
gut.
machen. Machen wir
Stimmt.
das zentral, dann machen wir das nämlich auch
Ja,
ein bisschen in der Runde
sehr
und
gerne,
lass
gut.
uns das für Q&A aufheben. Okay. Super. Ich danke dir vielmals. Ich schaue nur ein bisschen auf die Zeit. Deswegen. So, vielen, vielen Dank. Ja, das war nochmal ganz, ganz weit. Wir haben auch so ein paar Fragen. Da wollte ich dir jetzt noch eine Rückfrage geben, die ich sehr spannend fand, weil du ja das auch gesagt hast, so unterschiedliche Maßstäbe von Transparenz und Anforderungen. Wir haben jetzt auch eine Frage oder mehrere Fragen gesehen. Unter dem Motto, Tatjana zum Beispiel hat das gefragt, warum sind denn diese Netzwerke, hat sie gefragt, der NGOs so intransparent? Ja, also das ist, ich habe auch das Gefühl, so dass da brauchst du ein bisschen Aufklärungsbedarf, und ich glaube, gerade in der deutschen Diskussion ist ja so ein bisschen das, was damals mit der Agora-Energiewende und Patrick Reichen war, haben, glaube ich, viele Leute das Gefühl bekommen, da ist irgendein Geschmäckle mit dabei. Kannst du da aus Lobby-Expertin-Sicht nochmal sagen, so da dein Blick auf irgendwie, gibt es so undurchsichtige NGO-Verbände, wie das da manchmal kommuniziert wird, oder was ist denn da dran?
Also man kann voll gut mal sowohl ins Brüsseler als auch ins deutsche Lobbyregister schauen, und da wird man all diese NGOs, die hier sitzen, und all die Umwelt-NGOs und auch alle anderen, die, sagen wir mal, im Entwicklungshilfebereich zum Beispiel arbeiten, die wird man da finden, und man wird ihre Geldgeber finden, ihre größten. Ja, es kommt dann immer ein bisschen aufs Lobbyregister an, was man noch alles findet, aber man findet definitiv, woher ihr Geld kommt, und auch, was sie so machen mit dem ganzen Geld. Und insofern möchte ich erstmal sagen, NGOs sind nicht intransparent. Das ist dieses Bild, das entworfen wird. Und was ich da in Brüssel sagen kann, ist, es gibt schon immer noch viele Probleme mit der Transparenz von Organisationen. Ich habe den Eindruck, die CDU, ich sage jetzt immer die CDU, also natürlich mehr als nur die CDU, die nutzt das und überträgt all diese bisschen beklommenen Gefühle, die man in der Gesellschaft vielleicht hat, auf NGOs, also versucht sozusagen jedes Problem, das es irgendwie gibt im Lobbyismus, bei den NGOs abzulegen, um denen damit ne, einen schlechten Ruf zu verpassen. Aber nur mal so ein Beispiel, wenn man zum Beispiel schaut, wer hat in den vergangenen Jahren für Regime von autoritären Staaten in Brüssel Image-Kampagnen gemacht. Das waren nicht die NGOs, das sind Lobbyfirmen, und die finden, also man findet aber diese Verbindung nicht, weil sie es nicht eintragen. Und so, da haben wir eine riesen Transparenzlücke, über die redet aber niemand. Wir reden alle nur über NGOs. Und ich glaube, das ist eben sehr, sehr, das ist das, was ich am Anfang meinte, ist einfach super geschickt, sowas alles, also all diese bis Ne, die Welt ist so kompliziert geworden, und die CDU macht das einfach alles an NGOs fest und sagt, die sind intransparent, und hier, da haben wir das Problem. Aber das ist so nicht.
Danke dir. Das war nochmal wichtig. Und jetzt freue ich mich sehr, direkt ins Europaparlament. Es sieht ein bisschen lustig aus mit diesem Studio. Es hat so ein bisschen was von der nächsten Nachrichtensendung. Freue mich sehr, dass Daniel Freund und René Repasi da sind. Die kennt ihr, wenn ihr bei Europe Calling wart, kennt ihr die beiden auch schon. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei wart. Als René Repasi noch kein Europaabgeordneter war, war unser Mr. Brexit. Das ist auch schon sehr lange her, fühlt sich das an. Da hat er unsere schnell Analysen zum Brexit gemacht. Genau, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran. Jetzt ein gar nicht so unverwandtes Thema eigentlich. Darüber kann man auch viel reden. Wir wollen starten. Ich gehe jetzt alphabetisch vor und lasst Daniel Freund den Vortritt. Daniel ist Europaabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen. Ist aus dem Wahlkreis, es gibt ja nicht so wirklich Wahlkreise, Wahlkreis Aachen, und war früher bei Transparency International Experte für Korruptionsbekämpfung. Und wer Daniel auf Instagram folgt, der Daniel packt immer die Lobbygeschenke aus und macht Videos dazu. Und ich habe ja selber im Europaparlament gearbeitet. Ich habe ganz viele so Benzinkanister bekommen von der Fossillobby. Genau, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Deswegen freue ich mich sehr, Daniel, und was du zu dem Thema zu sagen hast. Let's go.
Danke, Max. Ich hoffe, ihr könnt uns gut hören.
Sir, super.
Und Benzinkanister habe ich noch nicht bekommen, aber wer sich die anderen Geschenke angucken kann, immer gerne. Du hast gerade schon gesagt, ich war bei Transparency International und ich erinnere mich in der Zeit, ne, und als das anfing mit dem ersten Bericht von Markus Pieper gegen die TTIP-NGOs und so, hatte ich damals ein Treffen mit Markus Pieper und mit einem seiner Kollegen von der ungarischen Fidesz. Und ich erinnere mich heute noch, und das ist jetzt irgendwie 8 Jahre, 9 Jahre oder so her, eines der schlimmsten Treffen, die ich als NGO-Vertreter je irgendwie mit Politikern hatte. Und man muss sagen, dass der Grad der Desinformation und dessen, was da über die Zivilgesellschaft erzählt wird, leider seitdem noch deutlich schlimmer geworden ist. Es war ja bisher immer so, ne, alle 5 Jahre gab es da so einen Versuch, nochmal einen Bericht über die schlimmen NGOs zu machen. Und in der Vergangenheit konnte man das halt niederstimmen, ne, und sagen, das ist Quatsch, was ihr hier erzählt. Und dann ist das abgelehnt worden. Jetzt haben wir aber seit der Europawahl im letzten Juni einfach andere Mehrheiten hier im Haus. Jetzt ist die progressive Mehrheit, wenn man so will, aus Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken, die gibt es jetzt nicht mehr. Und damit haben Konservative und im Zweifel mit den drei ganz rechten Fraktionen eine Mehrheit hier. Und deshalb ist, glaube ich, auch dieser Angriff auf NGOs, ne, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, aber jetzt ist es wirklich gefährlich, weil das jetzt zum ersten Mal hier im Europäischen Parlament Mehrheiten finden könnte. Und die Sorge eben ist, und es ist ja eben schon mal gesagt worden, ne, es erinnert an das, was wir in den USA sehen, was wir in Ungarn in der Vergangenheit gesehen haben, dass es eben sozusagen bei diesen Schmutzkampagnen nicht bleibt, sondern dass das Verallgemeinern, zu sagen, ja, aber es gibt da ja Probleme mit Transparenz, und man findet ja auch immer irgendwie ein oder zwei Beispiele, wo eine NGO, ne, wie im Fall von Qatargate, dafür benutzt wurde, Geld zu waschen oder unlauteren Lobbyismus zu betreiben, und das dann als Ausrede zu nehmen, um eben zu sagen, da gibt es ja insgesamt ein Problem mit NGOs. Und wenn man sie dann erstmal diskreditiert hat, dann kann man als zweites eben an ihre Finanzierung rangehen. Und in Ungarn haben wir dann eben auch gesehen, ne, Orbán hat allen NGOs, die er inhaltlich doof fand, weil die er inhaltlich gut findet, die bekommen natürlich weiter irgendwie Geld, aber die im Inhalt nicht passen, da streicht man dann die Gelder. Und wenn die sich dann andere Finanzierung suchen müssen, kann man sie dann als nächstes als ja, Foreign Agents, als Einflussnahme aus Drittstaaten oder wie auch immer diskreditieren und dann als nächstes wirklich ihre Tätigkeiten einschränken oder ganz, ganz verbieten. Und das ist eben absolut gefährlich, weil zu einer funktionierenden Demokratie gehört eine lebhafte Zivilgesellschaft einfach dazu. Genau deshalb steht es ja im EU-Vertrag, genau deshalb gibt es die Gesetze, die eben für die Live-Finanzierung und viele andere Finanzierungen führen. Und man muss sich dabei immer wieder bewusst machen, dass ja nicht nur NGOs von der öffentlichen Hand, damit vom Steuerzahler, von der EU finanziert werden, sondern Gewerkschaften, Verbraucherschutzorganisationen und am Ende sogar die Arbeitgeberverbände. Die Industrielobby bekommt eben auch Geld von der EU. Business Europe ganz, ganz vorneweg bekommt Geld von der Europäischen Kommission. Und das zeigt nochmal, wie abstrus auch diese Geschichte ist. Die Kommission würde sich irgendwie NGOs einkaufen, um ihre Meinung zu vertreten. Also dann wäre die Z Kommission ja ziemlich blöd, wenn sie sowohl die NGOs als auch die Unternehmen, als auch die Gewerkschaften, die ja immer wieder unterschiedliche Interessen vertreten, aber alle von der Kommission bezahlt werden. So, Wie geht das jetzt weiter? Also wir haben gesehen ja die Debatte schon im Parlament. Wir haben eine große Anzahl von NGO-Verträgen sind angefragt worden. Die Liste ist jetzt nochmal erweitert worden. Nach den Umwelt-NGOs ging es ganz zuerst, ne, in dem ersten Brief, den der Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses dann für die nächsten Verträge gedraftet hatte, wollte er die Verträge von Transparency International haben. Also Transparenz-NGOs, die im Zweifel in der Debatte einen Beitrag geleistet haben, weil sie nämlich aufgezeigt haben, dass die Redelsführerin dieses Angriffes auf die NGOs, Monika Hohlmeier, erhebliche Nebeneinkünfte von einem bayerischen Unternehmen hat, was der Zufall will es, selbst aus diesem Live-Fonds erhebliche Gelder bekommt. Genau, also die Befürchtung, dass das nach den Umwelt-NGOs jetzt weitergeht mit anderen Organisationen, ist, glaube ich, sehr berechtigt. Ich glaube, am Ende braucht es da wirklich also erstmal braucht es natürlich Aufmerksamkeit und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute Abend darüber reden. Aber in der nächsten Stufe braucht es natürlich einfach die enge Zusammenarbeit von uns allen, weil ich befürchte, so ganz einfach kriegen wir das diesmal nicht abgeräumt. Es braucht am Ende den öffentlichen Druck, es braucht das Nachfragen, es braucht, dass sich darüber beschweren von vielen Menschen, die sich eben gerade an Konservative, aber an alle wenden, die den Unfug mitmachen, weil ich sonst einfach befürchte, dass es ungemütlich wird, dass die Arbeit erschwert wird und im Zweifel in Zukunft auch erheblich Gelder gekürzt werden. Also da müssen wir heute Abend drüber reden, wie wir da noch enger zusammenarbeiten können, um das zu verhindern.
Danke, Daniel. Und ich weiß, es tut Daniel jetzt weh, wenn ich das sage, aber ich moderiere das jetzt so über. Jetzt gehen wir von der sechstgrößten Fraktion zur zweitgrößten Fraktion im Europaparlament. Es tut mir selber weh.
Danke, danke. Ja.
Es ist eigentlich gar nicht so lustig. Aber René Repasi habe ich schon vorgestellt, der freut sich vielleicht ein bisschen. Professor Doktor ist er. Er war nämlich vorher Professor, oder ist es ja immer noch, aber ich weiß gar nicht, wie dein Status jetzt ist für Europarecht. Deswegen habe ich schon gesagt, er war unser Go-to-Brexit-Versteher, Mensch und ist seit danach gerückt in der letzten Legislatur und jetzt dann auch für diese ganze Legislatur gewählter deutscher Europaabgeordneter für die SPD in der S&D-Fraktion, Sprecher der SPD-Europagruppe. Und ich freue mich jetzt sehr, René, dass du da bist und zu dem Thema eure Haltung auch als S&D vielleicht ein bisschen darlegst. Denn ihr habt natürlich mit eurer Größe, und deswegen habe ich das so angerührt, nicht nur um Daniel und mich irgendwie zu ärgern, sondern eben auch eine andere Rolle im Europäischen Parlament allein durch die Größe.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, hier sein zu dürfen. Ich meine, du hast es ja über die Größe im Europäischen Parlament und nicht über den nächsten gewählten Deutschen Bundestag. Insoweit lassen wir es mal hier so stehen. Ich freue mich auch immer, hier dabei sein zu können, denn du hast gesagt, ja, Februar 2022 bin ich eingerückt und da war es so, dass die gesamte JournalistInnen-Bubble in Brüssel total überrascht war, dass ich jetzt der sozialdemokratischen Gruppe angehöre, weil die eigentlich dachten, ich sei grüner, da ich hier dann regelmäßig als Experte bei Europe Calling aufgetreten war. Aber in der Tat, ich bin Sozialdemokrat und in dieser, vor diesem Hintergrund aber auch bei diesem Thema eindeutig positioniert. In der Tat, man hat den Eindruck, Groundhog Day, man kennt die Story, 2017 hast du gerade erwähnt, Daniel, für mich war es dann als Abgeordneter selber, habe ich die 2023 war es oder 22 Debatte gewesen. Wenn man sich mein dann neu geschaffenes Instagram-Profil anschaut, ist die by far meistgeklickteste Rede, die ich damals in der NGO-Debatte gehalten hatte, indem ich mich verwehrt habe gegen die Unterstellungen, die von Pieper gekommen sind. Und anscheinend ist es so, dass Frau Hohlmeier jetzt die Leerstelle von Pieper füllt. Das Argument wird dadurch aber nicht besser. Jedoch, die Gefahrenlage ist in der Tat eine andere und das wurde richtig geschildert. Und dass die Debatte findet ja tatsächlich in einem größeren Kontext. Da brauche ich größeren Kontext statt. Das brauche ich gar nicht zu wiederholen, was gerade die ExpertInnen dazu gesagt haben. Für mich ist ein Debattenkontext hier sehr entscheidend. Wir erleben Diskussionen, wenn es hier um den Freiheitsbegriff geht, die sehr stark einen sehr absoluten Freiheitsbegriff hinmachen. Wir brauchen eine Freiheit von allem Möglichen. Und dann sei die richtige Freiheit hergestellt. Das ist aber der falsche Ansatz. Wir brauchen nicht nur eine Freiheit von etwas, sondern wir brauchen eine Freiheit für etwas. Und das ist Tradition auch des deutschen Grundgesetzes seit 1949. Und das hat in diesem Kontext besondere Bedeutung. Denn Es gibt eine staatliche Aufgabe meines Erachtens, gar eine staatliche Pflicht, Nichtregierungsorganisationen zu finanzieren, weil wir nur so eine Freiheit für hinbekommen. Denn ansonsten haben wir die Situation, dass wir hier mit einer Interessenvertretung konfrontiert sind, die äußerst einseitig ist. Sie ist jetzt schon sehr einseitig mit Schlagseite. Ich habe als Ausschüsse den Wirtschafts- und Währungsausschuss Econ, jetzt den Rechtsausschuss dazu bekommen. Im letzten Mandat war es der IMCO und ich habe jetzt den Industrieausschuss noch dabei. Also die am meisten lobbyiertesten Ausschüsse, die es gibt. Da dreht man schier durch an der Masse an Lobbyanfragen und Papieren, die man da hineinbekommt. Ich war Berichterstatter im Econ-Ausschuss im letzten Mandat für die Rolle von Finanzdienstleistungen beim EU-Lieferkettengesetz. Und da hat man gesehen, wenn man sich mal vergleicht, die Masse an Eingaben, die wir von der kommerziellen Lobby hatten, im Vergleich zur Masse an Eingaben, die wir von Nichtregierungsorganisationen hatten, dass es da schon ein Ungleichgewicht gegeben hat. Und mir ist ganz klar, wenn Nichtregierungsorganisationen hier nicht aktiv gewesen wären, dann wäre die Debatte sehr, sehr anders gelaufen. Weil sozusagen der Eindruck kommt, wir leben hier in unserer eigenen Bubble und das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wenn dasselbe Argument von 100 vorgetragen wird, dann denkt man plötzlich, es stimmt. Wenn das Gegenargument nie vorgetragen wird. Und wenn man dann sozusagen sagt, es gibt eine Notwendigkeit von Interessenvertretung außerhalb des Parlaments in das Parlament hinein, dann muss hier Waffengleichheit bestehen. Ansonsten bedeutet schon die Akzeptanz davon, dass man InteressenvertreterInnen zulässt und ihnen zuhört, dass wir hier eine Schlagseite in der Debatte bekommen. Vor dem Hintergrund ist meine Sichtweise darauf immer, es gibt einen öffentlichen Auftrag zur Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen, damit wir Waffengleichheit in der Interessenvertretung herstellen. Und diesem Auftrag ist hier die Kommission, hat die Kommission hier entsprochen. Und an dem gibt es meines Erachtens unter einem ganz klassischen Freiheitsbegriff auch nichts zu rütteln. Das Problem liegt meines Erachtens hier eher woanders. Es wurde ja gerade gesagt, ich war in meinem früheren Leben Wissenschaftler. Und wenn man da in meinem Lebenslauf gräbt, wird man auch finden, dass meine Tätigkeit durch EU-Förderprogramme finanziert worden ist. Nach derselben Logik könnte man jetzt sagen, die Kommission hat meine Meinungsbildung finanziert, die ich dann hier jetzt im Parlament plötzlich als Parlamentarier vertrete. Das als Argument an sich ist schon absurd. Wenn man da mal in so einem EU-Förderprogramm drinne war und weiß, was man da für detaillierte Vorgaben einreichen muss, damit man hier die Fördervereinbarung macht, nämlich unter dem Gesichtspunkt, wir wollen Missbrauch öffentlicher Gelder verhindern, dann weiß man, wieso es zu einem derartigen Detailgrad kommt und wieso eine Kommission möglicherweise in Übertreibung der eigenen Machtposition, weil sie Geldgeberin ist, hier die eigenen Grenzen überschreitet. Für mich ist sozusagen, wenn man hier überhaupt von einem Skandal sprechen kann, ist ein Skandal dessen, wie eine Kommission ihren öffentlichen Auftrag zur Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen in dem Sinne missbraucht, dass sie meint, Vorgaben machen zu müssen für die konkrete Arbeit derjenigen, die hier finanziert werden. Ansonsten ist es klar, dass wenn man Nichtregierungsorganisationen finanziert, dass Teil ihrer Autonomie zu handeln auch ist, auf die ein oder andere Weise Einfluss auf den politischen Willensbildungsprozess zu nehmen, so wie wir alle das tun, so wie das auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun, dann auf der Grundlage konkreter wissenschaftlicher Arbeit. Also deswegen ist das für mich eine Diskussion, die hier total falsch aufgezogen wird und die man mehr unter diesem Blickwinkel betrachten muss. Der Folgepunkt ist von Daniel richtig genannt worden. Wenn wir es mal durchrechnen und tatsächlich am Ende die öffentliche Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen wegfällt, dann fallen viele Nichtregierungsorganisationen überhaupt runter oder eben sie werden dazu gezwungen, auf privates Geld auszuweichen, dessen Herkünfte man entweder dann entsprechend deklarieren kann und sagt, so jetzt seid ihr halt unter diesem Einfluss oder jedem Einfluss. Also wenn man gerade sichern möchte, dass Organisationen im Allgemeininteresse handeln, dann geht das ja nur durch die öffentliche Finanzierung. Und hier ist sozusagen das Problem, was wir in dieser Diskussion immer haben. Das ist die Ungleichbehandlung der privat finanzierten Interessenvertretung und der dann hier von Nichtregierungsorganisationen. Und keiner stellt sich in Frage, dass wir hier etwa im Finanzbereich Finanzlobby haben, die mit 6- bis 7-stelligen Summen hantieren können und einen entsprechenden Eindruck auf gewählte Vertreterinnen und Vertreter, aber auch die Kommission machen kann, die so durch Nichtregierungsorganisationen gar nicht gebracht wird, sondern sie halt eben ihre Mittel dazu verwenden. Ich gebe zu, wenn hier die Massen-E-Mails kommen, finde ich das auch äußerst nervig und spätestens so bei der 1000. sage ich mir, jetzt stimme ich schon aus Prinzip anders, weil es mich nervt. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Nur was einen nervt, ist das noch lange kein Grund dafür, jetzt hier an die Grundlage heranzugehen. Ansonsten, was die Grundlage betrifft, ist in den einleitenden Vorträgen alles Notwendige gesagt. Es geht hier um eine Grundart und Weise, wie unsere repräsentative Demokratie in der Europäischen Union, aber dann auch in der Verlängerung davon in Deutschland funktioniert. Letzte Anmerkung noch zum Thema Verbandsklagerecht, weil das ja etwas ist, was auch in der Tat immer wieder aufgekocht wird. Hier aber in der Debatte auch die Debatte auch ebenfalls falsch läuft, weil hier verwechselt die CDU das materielle Recht, was ihr vielleicht nicht passt, mit der Verfahrensposition, das vor Gericht einzuklagen. Wenn ein Verband vor Gericht obsiegt, dann hat das nicht damit zu tun, dass der Verband die Klage eingereicht hat, sondern dass der Richter auf der Grundlage des materiellen Rechts so entschieden hat, wie entschieden worden ist. Es geht also um eine Rechtsschutzfrage an und für sich, die hier kritisiert wird. Aber wenn die CDU was eigentlich ein Problem damit hat, dann muss sie ans materielle Recht gehen und nicht die Rechtsschutzposition des Verbandes einschränken. Also soweit läuft ja alles ziemlich verquer. Daher kommen wir zu den politischen Konsequenzen. Für mich aus der Sicht der SPD ist ganz klar, dass wir hier weiterhin klarstehen um die Verteidigung der öffentlichen Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen, um die Debatte wieder richtig einzuordnen und sie abzuwehren. Wir müssen allerdings sehen, dass die Mehrheitsverhältnisse sich geändert haben und darauf muss man Einfluss nehmen. Allerdings ist meine Hoffnung auch auf christdemokratischer Seite noch nicht total aufgegeben, weil wir dort auch Leute haben, die ein gewisses Verständnis davon haben, wie unsere repräsentative Demokratie funktionieren soll. Und da gehören Nichtregierungsorganisationen dazu und gerade solche, die öffentlich finanziert sind und man erkennen kann, wo eigentlich deren Finanzierungsquellen kommen und nicht privat finanziert werden aus irgendwelchen Quellen, die dann vielleicht etwas schwieriger nachzuvollziehen sind. Also daher, das wird eine harte Debatte, umso wichtiger, dass wir das jetzt hier in die Öffentlichkeit stellen. Und wir werden alle politische Energie, die wir da haben, einsetzen, dass auch diese Debatte hoffentlich erneut ergebnislos verpufft. Aber der Energie, der politische Krafteinsatz wird hier doch nochmal ein anderer sein.
Vielen lieben Dank. Das war auch nochmal jetzt, fand ich auch ein sehr gutes Schlusswort für die Vorträge, die wir jetzt hatten. Jetzt habt ihr ganz viele Fragen gestellt und ich habe ja auch Steffen schon gesagt, wie gesagt, im Hintergrund, der das so ein bisschen sortiert hat. Das heißt, ganz viele von euch wollen ganz viel über Maßnahmen wissen, was man jetzt akut tun kann. Darüber sprechen wir jetzt quasi am Ende vom Q&A. Jetzt möchte ich am Anfang nochmal die Fragen ein bisschen von oben durchgehen, die ihr gewotet habt. Habt nämlich sehr fleißig gewotet. Wir machen das so ans Panel. Ich bestelle Fragen rein, gebe die meistens dann an eine oder zwei Personen und wer dann noch etwas dazu sagen möchte, man nimmt einfach gerne das Handsymbol oder ich glaube im Parlament, ihr könnt einfach winken, wenn ihr, ich sehe euch dann, wenn ihr was sagen wollt. Ich glaube, ihr könnt das Handsymbol nicht benutzen. Dann kriegen wir das nämlich gut hin. So, also gehe ich mal in unser Riesen-Slido. Wie gesagt, vielen Dank für eure Fragen. Ich glaube, die ersten beiden Fragen, die kann man miteinander verbinden. Da schreibt einmal Markus in der Top-Frage, wer sind die deutschen Abgeordneten, die diese Fake News verbreiten, um NGOs zu schaden? Von wem werden die geschmiert, fragt Markus. Und Lutz Pahl, und das setzt gesetzt quasi dran an. Warum werden die Zusammenhänge von... Obwohl, nee, verbinde ich nicht. Also erstmal die Frage von Markus. Ich lese aber einfach drei Fragen vor und dann gehen wir jetzt in die Runde. Lutz fragt, warum werden die Zusammenhänge von Lobbyorganisationen wie KKR, Springer, der FDP nur von der Anstalt, ein ZDF-Programm und nicht offensiver von unseren, er spricht hier als grünen Verbreitungswegen öffentlich gemacht. Also wie sind da die Zusammenhänge? Warum die nämlich öffentlicher gemacht? Und dann fragt noch Ursula Brinkmann, mit welcher Begründung wird bezahlten Aktivisten das Recht auf Lobbyarbeit abgesprochen, aber den Lobbyisten der Industrie nicht? Dazu hat René jetzt und also ihr habt eigentlich alle dazu schon was gesagt. Ich würde es trotzdem jetzt aber mal in die Runde geben und vielleicht das, was Markus gefragt hat. Daniel, du hast Monika Hohlmeier schon genannt. Vielleicht noch, wer da noch so involviert ist. Genau, also die Frage von Markus für dich. Und wer steckt dahinter?
Genau, also in der ersten Stufe findet das Ganze jetzt im Moment hauptsächlich im sogenannten Haushaltskontrollausschuss statt. Der Ausschuss, der also für das Ausgeben von EU-Geldern und zu gucken, kommt es eigentlich auch da an, zuständig ist. Und wir machen da die sogenannte Haushaltsentlastung, also einmal im Jahr immer einen Bericht, wo Kommission und auch die anderen Institutionen quasi ein Zeugnis ausgestellt bekommen, ob sie das Geld richtig ausgegeben haben. Und da findet das jetzt verfahrenstechnisch gerade hauptsächlich statt. Das heißt, in der ersten Stufe würde ich sagen, die deutschen Mitglieder dieses Ausschusses, vor allen Dingen von der EVP, Monika Hohlmeier ist schon genannt worden, Nikolaus Herbst ist der Vorsitzende des Ausschusses, aber es landet dann im zweiten Schritt immer im Plenum des Europäischen Parlaments, also im Zweifel alle Abgeordneten der Europäischen Volkspartei sind da, glaube ich, gute Adressaten, da ein Signal zu senden, dass man da vielleicht eine andere Meinung hat und auch nochmal darauf hinzuweisen, ne, dass das am Ende eine Gefahr ist, wirklich auch für alle Organisationen, die EU-Gelder bekommen, vielleicht auch genau gerade die genannten Abgeordneten vielleicht gar nicht als erstes auf dem Schirm haben. In der Vergangenheit, muss ich sagen, waren gerade zum Beispiel die christlichen Entwicklungsorganisationen à la Caritas, Brot für die Welt und so weiter, waren oft dann die besten Verbündeten, einfach weil die ja noch einen wirklichen Zugang zu denen haben, wohingegen Umwelt- oder Transparenz-NGOs, wenn die bei den Abgeordneten um ein Treffen oder ein Gespräch bitten, dann einfach pro forma schon nicht eingeladen werden.
Mhm. Wenn man nach den Kommentaren von Markus Söder jetzt beim Parteitag befürchten muss, dass er eigentlich von den kirchlichen Organisationen auch gar nichts mehr hören will, von daher ist das slippery slope. Dann würde ich die Frage von Lutz Paar vielleicht an die Nina geben und dann, wie gesagt, meldet euch gerne. Zusammenhänge von Lobbyorganisationen, KKR, Springer, FDP, kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Was ist KKR, Springer Verlag kennen wir die meisten, aber was hat es da mit diesem KKR auf sich?
Also KKR ist ein großer Investor der Bild-Zeitung. Weiß nicht gerade genau, ob es der größte ist. Auf jeden Fall ein sehr großer. Ich glaube, der größte. Und die stecken auch ganz viel Geld in die fossile Lobby. Insofern, die Bild-Zeitung, ihr erinnert euch alle, als das im Bundestag das berühmte und gar nicht so genannte Heizungsgesetz verabschiedet wurde, da hat die Bild-Zeitung ja mal richtig draufgehauen und aufgedreht. Und man kann im Nachhinein schon fragen, ob das was mit dem Investor KKR zu tun hat, weil er da vielleicht an anderen Stellen Geldern verlieren würde. Die Frage haben wir auch schon aufgeworfen und ich finde es gut, dass sie im Raum steht und zugleich haben wir auch keine Beweise dafür. Also das muss man jetzt auch sagen, ne? Das ist eine Frage. Man kann auch sagen, die Bild-Zeitung ist einfach mit konservativen Leuten, also ja, mächtigen konservativen Leuten total eng, kommt einfach aus dem konservativen, aus einer Gesellschaft, genau, die sehr konservativ ist und vertritt vielleicht auch einfach nur deren Meinung. Also wir wissen es nicht genau. Ich finde, es ist wichtig, das mal aufzuwerfen, aber wir können da nichts beweisen. Und ich finde, dass die Medien allgemein, und das hat jetzt was von Medienschelte, was ich eigentlich nicht gut finde, aber ich habe ja auch in den letzten Wochen versucht, irgendwie das Thema mal ein paar Journalistinnen schmackhaft zu machen und mit wenig Erfolg, vielleicht auch, weil es gerade in Deutschland nicht so brennt, aber ich habe doch den Eindruck, manche Themen verkaufen sich einfach besser als andere erstens. Und ja, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es viele ein bisschen konservativere Medien gibt und dass die natürlich sich auf so eine Story überhaupt nicht stürzen würden. Jetzt hören wir dich gerade nicht mehr.
Ah, ich habe eine Hand von Raphael.
Super, genau. ist super, ich glaube auch diese allgemeine ja, das Mediendesinteresse für diese zivilgesellschaftlichen Themen kann ich auch bestätigen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt hier gerade ähnlich wie beim Heizungsgesetz eine Medienkampagne, sondern tatsächlich eine politikgetriebene, also CSU, CDU ähnliche getriebene Kampagne ist oder Initiative. Das sieht man unter anderem daran, dass zum Beispiel das hier ja auch großteils Springer gehörende Politico auf EU-Ebene deutlich kritischer, also im Sinne der NGOs berichtet und auch da ist sachlicher berichtet als zum Beispiel Europe Table, wo sehr, sehr, sehr gute JournalistInnen wie ja Malte Kreuzfeld und ähnliche sind, wo wir auch nicht wissen, wer dahinter steht. Aber Europe Table hat zweimal die sehr, sehr unsachlich und eindimensional berichtet und Politico hier in Brüssel jetzt ein paar Mal schon sehr, sehr, sehr gute. So insofern ist es keine Medienkampagne aus meiner Sicht bisher, sondern eher eine CDU-Unionskampagne.
Dankeschön. Dann will ich, bevor wir von oben weitermachen, nochmal was fragen, beziehungsweise das hat hier auch, jetzt habe ich die Frage verloren. Genau, Walter hat das gefragt. Und zwar, dass ich, was ihr schon auch so manchmal ein bisschen angesprochen habt, das geht jetzt insbesondere auch an unsere Umweltverbünde hier. Walter fragt Söder auf dem Parteitag, Doppelpunkt, die Politik muss ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen und explizit einbremsen, das zum Beispiel, die deutsche Umwelthilfe einzubremsen. Er fragt, wie kann man diesen autokratischen Ansatz bremsen? Und ich finde, Walter spricht damit jetzt ja was an, was wir gerade, wir haben ja gerade so einen sehr großen Push zum Bürokratieabbau. Und es ist ja auch so, dass schon auch die letzte Bundesregierung, die Ampel, was beim Ausbau der erneuerbaren Energien zum Beispiel angeht, durchaus auch, auch aus Kritik der Umweltverbände nach sich gezogen hat, weil gerade Beteiligung, die einen würden sagen, reduziert wurde, die anderen würden sagen, weggestrichen wurde. Also kann man positiv, kann man negativ framen. Aber was ist denn an diesem Vorwurf dran? Und dass eben letztlich die so ein Verbandsklagerecht und Anspruchsmöglichkeiten letztlich so viel Bürokratie machen, dass große Projekte eben nicht zustande kommen. Also wie reagiert ihr als Umweltverbände auf diesen Vorwurf des Blockierens? Patricia vielleicht als erstes.
Ich fange gerne dazu an, aber vielleicht hat Raphael auch noch mehr dazu zu sagen. Ich bin, glaube ich, nicht die Expertin hier zu dem Thema. Aber also wir als EIB, wir arbeiten ja sehr viel zum Thema Umweltrechte, also das Recht auf Bürgerbeteiligung, das Recht auf Information und auch das Recht zum Zugang zu den Gerichten in Umweltangelegenheiten. Und also wir schauen, also mit der deutschen Situation bin ich nicht so sehr vertraut. Wie gesagt, vielleicht weiß Rafa ein bisschen mehr, aber wir schauen uns das quasi europaweit an. Und was da festzustellen ist, ist, dass ein viel größeres Problem beim Thema ja, Infrastrukturentwicklung, Planungsprozesse viel öfters ist, dass die Behörden nicht genügend Ressourcen haben und nicht genügend Expertise für solche Prozesse, ja, und dass es viel öfters auch daran hakt, ja, und dass gut gemachte und ernst gemeinte Bürgerbeteiligung nicht unbedingt der Grund sind, warum gute und richtige und wichtige Projekte nicht umgesetzt werden. Im Gegenteil, es gibt ganz tolle Case Studies zu dem Thema, wie richtig und ehrlich gemeinte Bürgerbeteiligung und Einbeziehung von Umweltverbänden zu zum Beispiel, ich glaube, beim Thema Windparkanlagen, ja, führt, die gut für die Natur sind, ja, wo keine Schutzgebiete ran müssen und wo auch die Anwohner am Ende mit dabei sind, wenn das gut und richtig gemacht ist. Und wir sehen aber europaweit einen Trend dazu, eben Bürgerbeteiligungsrechte bei solchen Projekten zurückzuschrauben. Und in vielen Ländern waren die eh nie besonders stark. Und jetzt mit dem aktuellen politischen Klima ist da die Gefahr dran, dass diese Rechte noch weiter beschränkt werden.
Danke dir. Willst du noch was ergänzen, Raphael, oder?
Genau, ich kann gerne ganz kurz, und zwar auch das in Deutschland eine NGO UFU im Auftrag des Umweltbundesamtes untersucht regelmäßig Verbandsklagen, und da wird eben auch mit schlimmer klingenden Zahlen agiert, als es ist so. Das liegt allein schon daran oder lässt sich daran erklären. Ich meine, wir Verbände können gar nicht so oft klagen. Wir haben schlichtweg das Geld nicht. So eine Klage kostet 200, 300.000 Euro. Ich hatte selber als Anwalt früher gearbeitet, die Elbvertiefung zum Beispiel für BUND mit betreut. So, das sind langwierige Verfahren. Da können wir uns nicht viele von leisten. So, und insofern schauen wir, dass wir die da machen, wo tatsächlich materielles Recht gebrochen wird, wie Herr Rippersiebe gesagt hatte. So, wir können nur das durchsetzen, was eh schon rechtlich geboten ist. So. Und insofern, klar, die Lösung, das ist, Es gibt faktisch keine Blockaden. Wir haben es noch nie geschafft, ein Projekt komplett zu verhindern. Große Infrastrukturprojekte, einzig Mülheim-Kärlich wurde mal nicht gebaut, ein AKW, aber alle anderen Straßen oder sonst was, die auch beklagt werden, da verschaffen wir marginale Verbesserungen. Der Gesetzgeber hat reagiert, hat Beschleunigungsnovellen, erste Instanzen, nur also dass die Instanzenzug reduziert, das gleich ans Bundesverwaltungsgericht gegangen wird und so weiter. Da ist Die Beschleunigung ist draußen, so ab irgendwann wird der Rechtsstaat gefährdet. So, und das müssen wir uns als Rechtsstaat einfach aufgeben und auch ertragen, dass es diese rechtlichen Überprüfungsmöglichkeiten gibt, dass der Sachverstand da reinkam. Und die Lösung ist, wie Patricia gesagt hatte, wenn man frühzeitig plant, beteiligt, gute Planungen macht, auch dann eben auf die Argumente eingeht, dann vermeidet man, dass da nachher einem was um die Ohren fliegt.
Ich wollte dann jetzt nochmal Daniel und René nochmal reinholen zu einer Frage, die wir hier noch haben und insgesamt ein Fragenkomplex auch, den ihr beide angesprochen habt, aber wo ich nochmal ein Stück tiefer reingehen würde in die Frage der Unterscheidung eben zwischen öffentlich finanzierter Lobbyarbeit und privat finanzierter Lobbyarbeit. Ursula Brinkmann fragt hier, mit welcher Begründung wird bezahlten Aktivisten das Recht auf Lobbyarbeit abgesprochen, aber den Lobbyisten der Industrie nicht? Und wir haben auch einen Vorschlag bekommen, finde jetzt die Frage nicht mehr, aber die gesagt hat, naja, wenn das Problem halt vornehmlich ist, dass irgendwie die EU-Kommission dieses Geld dann eben letztlich rausgibt an die NGOs, müsste es dann vielleicht nicht eine unabhängige Stelle geben, damit dann ein bisschen eine Trennung ist. Das kann ja auch auch wenn Arbeitgeberverbände finanziert werden, durchaus auch nicht schlecht sein, dann das zu machen. Wie steht ihr dazu? Also einmal die Rolle privat und öffentlich vielleicht nochmal. Und die Frage nach, ob man da schon in dem System auch, ob ihr euch Verbesserungen vorstellen könnt an dieser Stelle. Könnt ihr gerne untereinander klären, wer zuerst will?
Ich würde mal kurz anfangen, dann kann Daniel fortführen. Also, die Frage geht ja in der Tat ziemlich in den Kern der Diskussion hinein. Mit welcher Begründung wird den Nichtregierungsorganisationen abgesprochen, was die kommerzielle Lobby eigentlich tun darf? Ehrlich gesagt, das ist sehr instrumental, weil die kommerzielle Lobby kommerziell finanziert ist und wir keinen Zugriff drauf haben. Das heißt, wenn die Politik sich hier entscheiden würde, da was zu tun, dann sind das eher so Maßnahmen, okay, du darfst, hast kein Zugangsrecht zum Haus mehr. Und das sind dann sozusagen eher so Nuklearoptionen, wenn sich Lobbyisten richtig schlecht benommen haben. Ansonsten kann man das aufgrund des Geldflusses wenig regulieren, dass anders ein öffentliches Geld hineinkommt. Dann sagt die Politik, es ist öffentliches Geld, also definiere ich, wie das zu verwenden ist. Und dementsprechend sage ich dir, wie du damit umgehen sollst. Und wenn mir heute mal nicht passt, was du tust, weil du öffentliches Geld bekommst, benimmst du dich anders. Anders ausgedrückt, das ist dann so wie der Vater, der gegenüber seinem Sohn sagt, solange du deine Beine unter meinen Esstisch hältst, solange machst du, was ich dir sage. Und insoweit nimmt hier dann die Politik, die sieht, hey, wir haben jetzt eine Mehrheit, um an die Sache heranzugehen, die Möglichkeit auf, über die Definition des Einflusses des öffentlichen Geldes auf die Finanzierungsstruktur zu sagen, jetzt sage ich dir, wie du das zu verwenden hast. Ansonsten gibt es keine rechtliche Handhabe, mit der man Massen-E-Mails verhindern kann. Es gibt keine rechtliche Handhabe, mit der man verbieten kann, dass ein anerkannter Verband von seinem Verbandsklagerecht Gebrauch macht. Es geht hier allein darum, dass öffentliches Geld da ist und man das darauf Einfluss nehmen möchte. Und das zeigt auch, wo der Zynismus in diesem Argument drinnen sitzt. Weil das ganz klar zeigt, dass diejenigen, die das Argument fahren, die sehen eben nicht, dass wir hier Waffengleichheit herstellen wollen, sondern die sehen, dass man die Möglichkeit des Einflusses der einen Seite komplett aus der Hand schlagen möchte. Und deswegen kann das Argument da an dem Punkt auch nicht weiterführen. Und vor dem Hintergrund glaube ich auch, dass die angedachte Lösung, ja, wenn das jetzt in irgendeinen anderen Fonds hineingeht, ändert sich dann etwas. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil das Argument geht einfach, dass es hier im größeren politischen Kontext gerade rechtsgerichtete Parteien es einfach so nervig finden, dass hier Nichtregierungsorganisationen unterwegs sind, Argumente machen, die sie nicht hören wollen, aber auch vor allen Dingen mobilisieren können, was vielleicht den klassischen progressiven Parteien nicht mehr so gelingt, dass das denen und Don im politischen Fleisch ist, den sie da sozusagen herausziehen wollen. Und ob das über einen Fonds finanziert wird oder über die Kommission finanziert wird, ist dann eher zweitrangig. Sie wollen da sozusagen an die raison d'être selbst hineingehen. Sodass ich nicht glaube, dass der Vorschlag die Lösung bringen würde. Es könnte vielleicht die Chance bringen, dass man die Sache dann ein bisschen wieder vertagt. Aber spätestens bei der Zweckbindung, wie die dieser Form mit solchen Mitteln umgehen muss. Also es bleiben nun mal öffentliche Gelder, deren Kontrolle und deren Verwendung von der öffentlichen Hand am Ende des Tages vom Parlament zu verantworten sind. Und wer dann die Mehrheit hat, nimmt dann natürlich Einfluss darauf. Deswegen bleibe ich dabei, dass man im Prinzip eine verfassungsrechtliche Sichtweise auf die Institutionen der Nichtregierungsorganisation haben muss, die dementsprechend eigentlich dem einfachen Gesetzgeber entzogen ist, weil es darum geht, eben hier in der Interessenvertretung Waffengleichheit zu schaffen. Daher die Begründung ist relativ willkürlich. Aber der Einfluss der Begründung ist eben bei öffentlich finanzierten Organisationen deutlich größer, als es bei den kommerziellen ist, weil da gibt es keinen Hebel.
Genau, also völlig willkürlich in der Begründung. Und wenn es, also ich finde ja, man muss sowieso schon immer, wenn Konservative von Transparenz reden, dann muss man immer ganz besonders genau hingucken, weil dann ist oft irgendwie was, führen sie was im Schilde. Aber wenn es ihnen in dem Fall jetzt wirklich um Transparenz gehen würde, dann würden sie das ja für jede Art von Organisation fordern, die jetzt EU-Gelder bekommt, dass sie das aber nur für NGOs und nicht für Thinktanks, nicht für Unternehmensverbände und so weiter fordern, finde ich, zeigt schon, dass es am Ende dahinter eben ein politischer Angriff steckt und nicht jetzt irgendwie ein hehres Interesse für Transparenz. Wenn du sagst, René, es geht am Ende um Waffengleichheit herstellen, also wir haben ja leider nicht so perfekte Daten im Lobbyregister, aber wir sind von der Waffengleichheit sehr, sehr weit entfernt. Ne? Nur um das nochmal sehr klar zu sagen, ich erinnere mich, als ich noch bei TI war, hatten wir mal versucht, darüber irgendwelche Informationen aus dem Lobbyregister zu bekommen. Wie sieht's denn aus? Ne? Unternehmensverbände gegen NGOs. Das war damals 6-1. Also dass die Industrie hat 6-mal so viel Geld, 6-mal so viele Lobbyisten wie Umweltverbände. Also es ist ein Versuch, Waffengleichheit zu arbeiten, aber wir sind da meilenweit von entfernt. Und ich glaube, es ist am Ende auch mit, da müssten wir sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das wirklich auszugleichen. Aber dass selbst dieses 6-1-Verhältnis einigen jetzt sozusagen, also der 1-Part einigen noch viel zu viel ist und das noch weiter reduzieren wollen oder das Ungleichgewicht noch weiter erhöhen wollen, ist schon ziemlich krass. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, und ich erinnere mich, dass Nina das am Ende ihres Beitrags auch angesprochen hat. Ne? Diese ganze Erzählung, die Kommission geht raus und kauft sich Organisationen und bestimmt dann damit, was die vertreten. Ne? Also zwei wirklich auch Probleme, die ich nicht weiß, selbst in dieser Logik der Konservativen, wie das eigentlich laufen soll. Also ob die sich jetzt vorstellen, dass jede Organisation, die EU-Gelder bekommt, oder vor allen Dingen die NGOs, die EU-Gelder bekommen, da jetzt irgendwie einen Gewissenstest erstmal machen müssen oder auf das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission schwören. Also ich weiß es nicht genau, wie sie sich das eigentlich vorstellen, dass man also prüft, dass Organisationen dazu 100% mit den Vorstellungen der Kommissionspräsidentin oder der Kommission insgesamt auf einer Linie sind. Aber das Abstruse ist halt wirklich, dass ja hier die Kommission nicht rausgeht und den NGOs sozusagen sagt, ihr müsst mir bitte pro Woche 60 Abgeordnete lobbyieren oder irgendwas, sondern die NGOs bewerben sich ja bei der Kommission um die Gelder. Die machen den Vorschlag, was sie damit am Ende machen, welche Veranstaltungen, welche Konferenzen, welche Studie, was auch immer sie mit den Geldern gerne machen wollen. Und die Kommission prüft am Ende nur, ob es mit den gesetzlichen Vorgaben für die Mittelvergabe im Einklang ist. Aber nicht, wer mir jetzt die meisten Lobbytreffen im Parlament bietet, bekommt am Ende den Zuschlag. Also da ist auch einfach ein gewisses Unverständnis davon, wie funktioniert eigentlich im Konkreten die Mittelvergabe der Europäischen Union.
Ja. Danke dir. Wir machen jetzt noch eine kleine finale Abschlussrunde. Ihr kriegt jetzt alle nur eine halbe Minute. Ihr habt euch, glaube ich, auf die Minuten vorbereitet. Kriegt ihr noch eine halbe Minute, dass du die Leute mit PE gewöhnt. Das ist eh super kurz alles. Aber wir machen nochmal dieselbe Reihenfolge, wie wir eingestiegen sind. Zur Frage, euer Aufruf, was können die Leute? Jetzt sind wir fast noch 1.000. Wir waren weit über 1.000 am Anfang vom Webinar. Was können die Leute, die auch die Aufzeichnungen hören, konkret tun? Ja, ganz konkret, wenn Sie das Thema wichtig finden, wenn Sie da was machen wollen. Wir fangen mit Patricia an, Raphael, Nina und dann Daniel und René und dann sage ich noch was zum Schluss. Patricia, halbe Minute.
Das ist eine Herausforderung, danke. Also ich glaube, das Erste ist darüber reden, ja, also mit euren Kontakten, mit den Leuten, die ihr kennt, weil es gibt selbst in unserer EU-Bubble immer noch viele Leute, die sich der Tragweite dieser Diskussion nicht bewusst sind. Also auch Freunde, die in den Institutionen arbeiten oder so, sind überrascht, wenn ich ihnen diese Geschichte erzähle. Also redet drüber, wenn ihr Kontakte habt zu Medien, denen wir vertrauen und bei denen wir glauben, dass sie gut recherchierte Berichte darüber schreiben. Also wir haben es gehört, gerade in der deutschen Medienlandschaft ist das Thema leider noch nicht so aufgeschlagen. Wir hatten sehr, sehr gute Berichterstattung in anderen Ländern. Also wenn ihr Kontakte habt zu deutschen Medien, bitte, bitte versucht, dass wir da bessere Erzählungen rausbekommen. Und ja, sprecht Abgeordnete an, gerne auch konservative Abgeordnete aus Deutschland, gerade wenn ihr bei Organisationen seid, die vielleicht noch ein bisschen besseren Draht dazu haben. Ja, bitte sprecht Abgeordnete ran, auch aus den anderen Parteien und überzeugt sie, was zu tun.
Danke dir, Raphael.
Dem geht Reben schließe ich mich an. Es ist gerade Wahlkampf in Deutschland, zwar nicht Europawahlkampf, aber Bundestagswahlkampf. Und da tauchen immer wieder Abgeordnete auch in euren Wahlkreisen auf. Daniel ist sicherlich in Aachen unterwegs zur Unterstützung. Und Herr Repasi, ich weiß nicht, wo Sie tätig sind, aber genau, und sprecht vor allem Konservative natürlich, die diesen Angriff führen, an und sagt ihnen, dass die Zivilgesellschaft nicht nur aus den Schützenvereinen und dem THW besteht, sondern aus allen Verbänden. Sagt ihnen, dass die Beteiligung und Verbandsklage wichtige Instrumente sind für die Demokratie. Und genau, und dann geht auch zur Bundestagswahl wählen. Wir vom NABU haben da wieder auch zwar nicht Ottfried Otter ins Rennen geschickt, aber schöne Motive unter nabu.de/Bundestagswahl. Und zusammen eben lasst uns wirbeln und da die Flagge hochhalten.
Danke dir, Nina.
Ja, da, ich glaube, das ist jetzt gut, dass wir da alle ins gleiche Horn blasen. Ich denke auch, es ist jetzt ganz wichtig, diese Erzählungen der Konservativen zu entkräften und zu zeigen, dass es einfach nicht stimmt und dass sie Falschinformationen verbreiten und Desinformationskampagnen über NGOs starten und dass man das klar macht in der Öffentlichkeit, dass es einfach so nicht stimmt. Das, glaube ich, ist gerade ganz wichtig. Und stattdessen die Realität, wie ich sie wahrnehme oder wie ich glaube, wie sie alle wahrnehmen, nämlich dass NGOs wirklich wichtig im Pluralismus sind, wichtig in der Gesellschaft, wichtige Politik machen, Leuten helfen, sich zu organisieren. Das halte ich gerade für ganz, ganz entscheidend.
Danke dir, Daniel.
3 Punkte. Unterstützt die Zivilgesellschaft. Es sind hier 3 NGOs heute Abend präsent. Werdet da Mitglied, unterstützt sie. Das gilt auch für Parteien. Da kann man auch Mitglied werden. Da hätten wir 2 hier im Angebot und natürlich wählen gehen. Und das Dritte, folgt uns gerne. Ich habe einen Newsletter, könnt ihr auf meiner Webseite euch abonnieren, so dass wir in den Momenten, wo wir dann konkrete Mobilisierung brauchen, wenn es in Abstimmung hier im Europäischen Parlament geht, dass wir dann Leute mobilisieren können, die dann noch mal sehr pointiert E-Mails schreiben oder sich bei Abgeordneten beschweren.
Danke, René.
Ich hab dem allen eigentlich relativ wenig obendrauf zu setzen. Ich bin übrigens aus Baden-Württemberg für diejenigen, die sich da fragen. Aber ich glaube vor allen Dingen ganz zentral ist, wir können nur Politik machen, wenn die öffentliche Meinung in die entsprechende Richtung geht. Und da haben wir einen Anteil, in dem wir das beeinflussen. Da hat aber auch jeder, der hier heute in dem Webinar dabei ist oder erst später auf YouTube sich noch einmal anschaut, etwas zu tun. Wenn der Drive ist, die NGOs verteidigen jeden doofen Käfer und deswegen kriegen wir unsere Energietrassen nicht gebacken und den ÖPNV nicht hin, dann haben wir die Debatte verloren. Wenn aber klar ist, dass es hier darum geht, dass die Rechtsstaatlichkeit aufgehalten wird, dass die Demokratie gehalten wird, dass die Bürgerinnen und Bürger Gehör bekommen, wenn die Macht mal wieder anfängt, sich zu konzentrieren und sie zu ignorieren, dann haben wir die Chance, die Debatte zu gewinnen. Deswegen muss jeder, der hier ist und die Ziele hier teilt, mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch gehen, um die öffentliche Meinung Schritt für Schritt zu drehen, sodass wir hier dann die entsprechende öffentliche Meinung hinter uns haben.
Wunderbar. Prima. Und ich sage auch noch was am Ende. Ihr wisst bei Europe Calling, was wir machen wollen. Wir wollen das machen, genau das. Wir reden drüber, wir bringen viele tausend Leute zusammen, schicken euch danach auch nochmal die Aufzeichnungen und die Links und Infos, die wir heute erwähnt haben. Und wir machen auch weiter Webinare. Und zwar möchte ich euch dann explizit zu einem einladen, ein Eilwebinar, das wir machen zu dem, was gerade in den USA passiert. Am Mittwoch. Da passiert nämlich auch sehr, sehr vieles. Es hat auch sehr viel mit einer Zivilgesellschaft zu tun. Wir wollen da zum Beispiel Leute von der Zivilgesellschaft Deutschen und den USA zu uns ins Webinar holen. Die sagen uns alle ab, weil die Situation für die in den USA gerade so schlimm ist und so gefährlich ist, dass die eben nicht mehr in so Webinare kommen und nicht mehr offen sprechen. Und das ist ein Riesenproblem und das ist quasi der Weg, wo das Ganze hingeht oder wo das Ganze hingehen könnte. Wir kennen das aus Ungarn außerdem ähnlich. Deswegen kommt gerne, ich habe den Link euch nochmal reingepostet, am Mittwoch zu uns ins nächste Webinar. Teilt dann die Aufzeichnung, wenn wir sie rumschicken. Und genau, schreibt euren Abgeordneten, das ist auch immer eine super Sache. Und ich poste euch jetzt auch gleich noch den EEB-Newsletter. Könnt ihr den auch noch abonnieren? Und dann habt ihr alle Infos, die ihr braucht. Dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank an alle, die dabei waren, an unsere Gäste, an unsere vielen hundert, über 1000 Menschen, die dabei waren. Und bis Mittwoch zum nächsten Europe Calling und euch alles Gute. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss, vielen Dank.